Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich im ganz normalen Talar vor Ihnen stehe und nicht im Nikolauskostüm, dann liegt das daran, dass wir zwar heute den Nikolaustag haben, aber dieser Gottesdienst ja ein Vorabendgottesdienst ist für den morgigen Sonntag. Und das Thema des morgigen Sonntags ist nicht der Nikolaus, sondern, wie wir es schon in den Lesungen und in den Liedern gehört haben, jemand anders. Aber auch das für uns interessant ist quasi der Namenspatron unserer Kirchengemeinde, nämlich der Erlöser, das Kommen des Erlösers. Sie haben aber noch die Möglichkeit, wenn Sie Wert legen, vielleicht dem Nikolaus zu begegnen, noch den Raum zu verlassen und sich den Kindern anzuschließen. Da gibt es eine Chance. Der Predigttext für den morgigen Sonntag ist ein adventlicher Text. Er redet von der Erwartung des Erlösers. Es ist ein ernsthafter Text aus der Rede, die Jesus gehalten hat auf dem Ölberg, bevor er nach Jerusalem kam, wo es einen Ausblick gibt auf das Ende der Zeiten. In Lukas 21, Vers 25 bis 33. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wenn ich Sie fragen würde, was von diesem Text am ehesten in Ihren Gedanken und inneren Bildern hängen geblieben ist, dann wären das wahrscheinlich bei vielen zunächst mal die düsteren Bilder vom Untergang der Welt, vom Ende der Welt, die Sonne, die sich verfinstert, das Brausen und Wogen des Meeres, Himmel und Erde, die vergehen, den Völkern, denen Angst und Bange wird. Und wenn man so eine Rede hört, dann fragt man sich, warum erzählt Jesus so etwas? Warum malt er so ein Horrorszenario vom Ende der Zeiten an die Wand? Und dann ist die nächste Frage meistens nicht weit, nämlich die Frage, hat Jesus das überhaupt gesagt? Würde unser Jesus, den wir kennen, sowas überhaupt sagen? Sind das nicht Gedanken, die man normalerweise nur von religiösen Spinnern hört? Vielleicht Jerusalem-Syndrom oder so. Die Bergpredigt, das trauen wir Jesus zu. Das klingt schön, das klingt rund. Das können wir uns vorstellen. Aber sowas hier, da gibt es doch einige Leute, Bibelleser und auch Bibelforscher, die gerne diese ganze Passage als unecht streichen und dann lieber über etwas anderes predigen. Aber ist das ein redlicher Umgang mit der Bibel, mit den Worten Jesu? Ist es wirklich richtig und gut, Jesus nur auf das zu reduzieren, was angenehm zu hören ist, verständlich, plausibel, unanstößig, handsam? Oder ist es nicht eher andersrum, dass wir manchmal auch unser Bild von Jesus korrigieren müssen? Der ja vielleicht nicht nur so geredet hat wie dort auf dem Berg in Galiläa, wo es auch heute noch sehr schön und angenehm ist, sondern eben auch so wie dort auf dem Ölberg in Jerusalem. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, dass das, was Jesus hier sagt, auch für damalige Ohren vielleicht gar nicht so ungewöhnlich war wie für uns. In der Tat gibt es viele Schriften und Bücher, nicht nur die Bibel, sondern auch andere, die ähnliche Bilder zeichnen. Und die sind meistens nicht aus der Feder von religiösen Spinnern, sondern von ernstzunehmenden Literaten der damaligen Zeit und auch anderer Zeiten. Und eigentlich sind diese Bilder und Erwartungen, die wir nicht nur im Christentum finden, sondern lange vorher schon in der biblischen Tradition, lange danach in der islamischen Traditionen in vielen Völkern der Welt. Das ist sowas wie ein gemeinsames Wissen aller Völker, die Ähnliches erwarten. Das heißt, diese Bilder vom drohenden Untergang der Welt sind eigentlich gar nicht das Ungewöhnliche an dieser Rede von Jesus. Die bleiben nur deswegen bei uns in Gedanken so eindrücklich hängen, weil wir sie nicht mehr gewöhnt sind. Weil wir nicht mehr gewöhnt sind, über solche Dinge nachzudenken oder davon zu lesen. Aber das war sozusagen das, was allen Leuten sowieso klar war und womit sowieso jeder gerechnet hat. Und das, worauf jetzt Jesus eigentlich ankommt, das ist das, was dazwischen steht. Sozusagen zwischen den Zeilen. Es ist das, womit Jesus diese Erwartungen kommentiert, was er dazu zu sagen hat. Und das sind drei wichtige Sätze, die ich mal rausnehmen möchte heute Nachmittag. Der erste: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der zweite Satz: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und der dritte: Alsdann werden sie sehen den Menschensohn, kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ich glaube, dass in diesen drei Sätzen die eigentliche Kernbotschaft von dem liegt, was Jesus hier sagen will. Denn diese drei Kernsätze geben Antworten auf drei sehr wichtige Fragen, die wir uns entweder öfters mal stellen oder die wir uns stellen sollten, wenn wir sie noch nie gestellt haben. Die drei Fragen: Die erste Frage, was bleibt eigentlich bestehen, wenn alles andere vorbei ist? Was bleibt eigentlich bestehen, wenn alles andere vorbei ist? Die zweite Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Wo gehen wir eigentlich hin? Und die dritte Frage, wer beurteilt eigentlich mein Leben? Also, was bleibt eigentlich bestehen? Wo gehen wir eigentlich hin? Und wer beurteilt letztendlich mein Leben? Das sind natürlich sehr, sehr tiefe Fragen, sehr, sehr endgültige Fragen. Und deswegen, glaube ich, nimmt man sich auch nicht so oft Zeit, über solche Fragen nachzudenken. In der Theologie gibt es dafür, wie für so vieles andere, ein Fremdwort, das ich Ihnen jetzt erspare. Aber man nennt sie die letzten Fragen. Die letzten Fragen im Unterschied zu den vorletzten Fragen. Ja, also die Fragen nach dem, was ganz am Ende kommt, was ganz letztendlich gilt, was wirklich bleibt. Im Unterschied zu den vorletzten Fragen, die uns meistens in unserem Alltag umtreiben. Also, was mache ich morgen? Was muss ich noch einkaufen gehen? Was liegt noch in meiner Ablage? Oder wie wird Schalke heute gegen Hertha spielen? Also solche Fragen sind natürlich auch wichtig. Aber das sind eher die vorletzten. Das war gestern. Ich weiß aber das Ergebnis nicht. Also der Advent ist ja manchmal so eine Zeit, wo man vielleicht mal sagt, okay, das ist eine Zeit, wo ich mir Zeit nehme, um diese Fragen nachzugehen. Was bleibt eigentlich bestehen, wenn alles andere vorbeigeht? Wo gehe ich eigentlich hin? Was kommt am Ende? Und wer beurteilt eigentlich mein Leben? Wenn wir über diese Zukunftsfragen nachdenken, dann brauchen wir gar nicht unbedingt anzufangen bei den großen Schreckensszenarien vom Ende der Welt und auch nicht an innerweltliche Horrorszenarien, wie wir sie auch jederzeit vor Augen gemalt bekommen. Stichworte wie Polschmelze, Klimaerwärmung, Luftverschmutzung, Überbevölkerung. Jetzt haben wir die Bankenkrise und da haben wir schon genug Horror sozusagen innerhalb unserer kleinen Welt. Aber wir können auch noch eine Nummer kleiner denken und einfach über unseren eigenen kleinen Mikrokosmos nachdenken. Unser privates Leben, unsere Familie, unsere Arbeit. Manchmal ist es ja die Gefahr, dass wir gerne über globale Probleme und globale Themen reden, weil das auch ganz gut ablenkt von den Dingen, die in unserem eigenen Leben wichtig sind. Und da gibt es ja auch genügend Zukunftsängste, echte Überlebensängste, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten. Gerade so am Ende des Jahres, wo man sich fragt, zum Beispiel, was bringt das nächste Jahr für mich? Gibt es wieder einen Ortswechsel? Gibt es wieder eine neue Dienststelle? Ist meine Arbeit sicher? Wird mein Visum verlängert oder muss ich das Land vielleicht bald verlassen? Wird es für unsere Arbeit genügend Spendengelder geben? Bleibt meine Familie zusammen? Werde ich gesund sein? Das sind auch Fragen, die uns natürlich umtreiben, wenn es um unsere Zukunft geht. Also es gibt diese globalen Ängste und auch die ganz persönlichen. Und das gehört, glaube ich, auch beides sehr eng zusammen. Und auch hier im persönlichen Bereich ist es gut zu fragen, diese drei Fragen zu stellen. Was von all dem, was um mich herum ist, hat eigentlich wirklich Bestand? Was ist das, was bleibt, wenn alles andere geht? Wo gehe ich eigentlich hin? Wo führt das alles hin? Was ist das Ziel? Und wer beurteilt das alles am Ende? Und Jesus gibt auf seine Weise drei Antworten auf diese Fragen, und das sind natürlich keine schnellen Antworten. Also damit werden die Probleme nicht aus der Welt geschafft, damit werden nicht alle unsere Fragen beantwortet, sondern, und das steckt in diesem Bild drin, was Jesus gebraucht, er lädt uns ein, den Blick zu heben und etwas weiter zu gucken, über die Dinge hinaus, die uns unmittelbar beschäftigen und beängstigen, zu sagen, was ist eigentlich dahinter, was kommt eigentlich danach. Und ich will diesen Fragen kurz nachgehen. Da ist diese erste Frage, was bleibt eigentlich bestehen, wenn alles andere geht? Und die Antwort von Jesus ist eigentlich erst einmal gar nicht so tröstlich. Sie ist ernüchternd. Er sagt nämlich, Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Jesus sagt nicht, kein Problem, es bleibt bestimmt alles, wie es ist. Oder wenn man bei uns in der Heimat sagt, es hätte noch immer gut, ihr Junge, ne? So. Ne? Sondern er ist realistisch. Er sagt, guckt euch um, guckt die Leute an, guckt die Steine an, die schönen Häuser, alles, was ihr habt, alles das, was wir hier sehen, das wird nicht immer da sein. Das wird nicht immer Bestand haben. Nichts von dem, was wir besitzen, nichts von dem, was wir haben, nichts von dem Status, den wir uns erkämpft haben, bleibt am Ende für immer. Und wer sich nur daran klammert, der ist am Ende arm dran, weil er zu kurz gedacht hat. Und dann sagt Jesus, es gibt nur eins, was wirklich Bestand hat, nämlich die Worte Gottes, das Wort Gottes. Das ist natürlich klar, das erwartet man, wenn man in die Kirche geht, dass das die Antwort ist. Ich will es deswegen noch ein bisschen ausführen. Es ist damit natürlich nicht die Bibel gemeint, so als Buch, die wird auch irgendwann zerfallen. Selbst die Schriften von Qumran haben keinen ewigen Bestand, obwohl sie sich lange gehalten haben. Das ist nicht gemeint, sondern das sind die Worte gemeint, die lebendigen Worte Gottes, die Gott in unser Leben hineinspricht und in unser Leben hineinlegt. Das, was Gott in ihr Leben, in mein Leben gesprochen hat, auf dem Weg, vielleicht vor langer, langer Zeit, vielleicht noch gestern, vielleicht auch durch die Bibel, vielleicht aber auch durch andere Menschen. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Erfahrungen der Anrede Gottes, der Worte Gottes. Für manche sind das Erfahrungen, die ganz, ganz lange zurückliegen, vielleicht in der Kindheit, vielleicht mit dem Taufspruch zu tun haben, mit der Konfirmation, aber irgendwie fremd und aus einer anderen Welt erscheinen. Für andere ist das ganz alltäglich, weil sie erleben, wie Gott in ihr Leben hineinspricht und wie sie mit dem Wort Gottes leben. Und manchmal braucht man auch ein wenig Stille, um Gelegenheit zu haben, auf das Wort Gottes zu hören. Da gibt es ja hier auch gute Angebote, ganze Wochenenden zu verbringen, um auf Gottes Worte zu hören. Was Gott in unser Leben hineinlegt, wo er in unser Leben hineinredet, wo er in unser Leben hineinwirkt, manchmal ganz versteckt, manchmal ganz laut, das sind die Dinge, die wirklich Bestand haben, auf die es sich lohnt zu gründen, an denen es lohnt weiter zu basteln, auf die es sich lohnt zu verlassen und darauf weiter aufzubauen. Was hat eigentlich Bestand? Jesus sagt, dieser Himmel, diese Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Die zweite Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Oder etwas anders gestellt, wo soll das alles noch hinführen? Auch das ist natürlich eine sehr tiefe Frage, aber sie beschleicht uns, glaube ich, manchmal heimlich, wenn wir vorm Fernseher sitzen und uns fragen, wo führt das alles mal hin? Wie geht das alles weiter? Gehen wir eigentlich am Ende auf den großen Crash zu, auf die große Katastrophe, die irgendwann kommt, egal ob durch Klima, durch Krieg oder durch anderes, oder gehen wir auf das große, die große heile Welt zu, das Paradies auf Erden oder jenseits dieser Erde, alles wird irgendwie gut werden. Was steht am Ende? Was passiert in dieser Region? Gibt es da jetzt doch irgendwann die Hoffnung auf einen Friedensschluss und alles wird irgendwie gut nach so vielen Jahren des Konfliktes? Oder ist das Gegenteil der Fall und steht der nächste große Krieg ins Haus? Geht unser Planet in Bach runter oder können wir ihn bewahren und retten? Oder auch die ganz persönliche Frage, wo läuft das mit meinem Leben hin? Was wird aus mir in 10 Jahren, in 20 Jahren, wenn ich dann noch da bin? Und auch hier ist die Antwort von Jesus nicht leichtfertig, sondern er sagt, wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und vorher sagt er noch, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst, dass die Herrschaft Gottes nahe ist. Also auch hier sagt Jesus nicht, keine Sorge, es wird alles prima, Und er sagt auch nicht, liebe Leute, es geht alles den Bach runter, sondern er sagt, hebt eure Häupter. Geht erhobenen Hauptes durch diese Welt und seht über die Dinge hinaus, die vor Augen sind. Denn am Ende des Weges steht nicht das Chaos, auch nicht die heile Welt, sondern die Erlösung, die rettende Herrschaft Gottes. Eure Erlösung naht. Vielleicht, sagen Sie, klingt das ein bisschen weltfremd, so als ob wir uns trösten und sagen, ganz egal, wie das hier alles ist, wir haben ja die zukünftige Welt. Aber das ist, glaube ich, nicht gemeint. Sondern was Jesus sagen will, ist, dass wir den Blick nicht verschließen sollen vor dem, was kommt, damit wir in dieser Welt hier in der richtigen Weise leben können, nämlich erhobenen Hauptes. Er will unseren Blick weiten für das, was jenseits des Horizonts ist, damit wir das, was auf unserer Seite des Horizonts ist, richtig beurteilen können. Und das, was hinter dem Horizont ist, das ist die Erlösung der Welt durch die Herrschaft, Königsherrschaft Gottes. Das ist die Perspektive der Hoffnung, mit der wir hier schon leben sollen, mit der wir hineingehen sollen in die Tumulte und Umwälzungen, die vielleicht vor uns stehen, mit der wir anpacken sollen, wo immer es nötig ist, hier in dieser Welt. Das ist der Kern der Hoffnung, dass wir jetzt schon auf der Seite dessen stehen können, der am Ende der Zeiten da sein wird. Gustav Heinemann hat das ja in seinem berühmten Bonmot am Abschluss des Evangelischen Kirchentages 1950 so schön formuliert: Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren vergehen, unser Herr kommt. Und das ist eine Hoffnung, glaube ich, die nicht aus dieser Welt flüchtet in ein fernes Jenseits, sondern im Gegenteil. Die erhobenen Hauptes durch diese Welt geht, hier im Alltag lebt und arbeitet, weil sie weiß, dass da eine größere Wirklichkeit auf uns wartet. Und die dritte Frage, wer beurteilt eigentlich mein Leben? Wer beurteilt eigentlich mein Leben? Auch das ist eine der letzten Fragen, denen man gerne, solange es geht, aus dem Weg geht. Aber wir können ihr natürlich nicht ausweichen, denn sie ist untergründig immer da. Immer werden wir von irgendjemandem beurteilt. Immer ist da irgendjemand, dem wir vielleicht nicht gut genug sind. Nicht schön genug, nicht jung genug, für den wir nicht genug arbeiten oder viel zu viel arbeiten. Aber wer darf eigentlich unser Leben beurteilen? Wer hat eigentlich das Recht dazu? Wem räumen wir das Recht ein? Der Ehepartner, der Chef, die Dienststelle, die Presse, das Publikum, die Familie oder ich selbst? Das ist ja manchmal der schwierigste Richter über das, was man selber tut. Wem gestatte ich, über mich zu urteilen und wessen Urteil unterwerfe ich mein Leben? Und die Frage, die dann natürlich auch wichtig wird bei all diesen Leuten, die über mich urteilen, was steht am Ende unter dem Strich? Wenn der große Strich gezogen wird, wer beurteilt wirklich und wessen Urteil gilt? Und da ist die Antwort Jesus. Er sagt, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Was hat das mit dem Urteilen zu tun? Es hat damit zu tun, dass Jesus hier ein Bild gebraucht, was wir auch in der Bibel finden, und zwar schon im Alten Testament, im Buch Daniel. Das war ein Bild, was den Leuten bekannt war und vor Augen stand. Da wird nämlich davon geredet, wie beim letzten Gericht Gottes einer kommt mit den Wolken des Himmels, der aussieht wie der Sohn eines Menschen, also wie ein ganz normaler Mensch. Und ihm wird die Vollmacht gegeben, alle Völker dieser Welt zu beurteilen und über sie das Gericht zu sprechen. Und wenn Jesus hier auftritt und sagt, ihr werdet den Menschensohn kommen sehen, dann redet er nicht von irgendjemandem, sondern man weiß, dass er vorher immer schon über sich selbst mit diesen Worten geredet hat. Und immer selbst gesagt hat, dass dieser Menschensohn, von dem ihr so viel gehört habt, das bin ich. Der Menschensohn, der Richter der Welt, der letztlich alles beurteilen kann, der ist schon jetzt gekommen. Aber, und das ist das Entscheidende, was Jesus über sich sagt, ich bin eben nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten, um zurechtzubringen, um gerade zu biegen, was verbogen ist. Und es ist das, was Jesus hier sagen will. Dieses letzte Gericht, dieser letzte Richter, der am Ende kommt und der das Recht hat, alles zu beurteilen, der Einzige, der das Recht hat, das ist nicht irgendein Unbekannter. Das ist nicht irgendjemand, vor dem man Angst haben muss, das große unbekannte Fragezeichen am Ende der Weltgeschichte. Sondern er sagt, das Gesicht habt ihr schon jetzt gesehen. Den kennt ihr schon. Ich bin nämlich ich. Und mich könnt ihr kennenlernen. Und vor allen Dingen mit mir könnt ihr schon jetzt anfangen zu leben und nicht erst dann am Ende. Wenn es also wirklich so ist, dass Jesus am Ende der Zeiten derjenige ist, der alles beurteilen darf und der das Recht dazu hat, dann lohnt es sich natürlich, sich schon jetzt ihm anzuvertrauen. Vielleicht ist er auch derjenige, der am besten unser Leben beurteilen kann, weil er uns am besten kennt. Er ist derjenige, der uns gemacht hat, der uns den Sinn für unser Leben mitgegeben hat. Wie sollte er dann nicht auch derjenige sein, der am Ende sagen kann, hey, das hast du gut gemacht, das, was du mit deinem Leben angefangen hast, das war richtig. Oder der auch sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg unterwegs, aber du kannst das noch ändern. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Da gibt es einen, der uns liebt und nicht nur verurteilt. Und er ist es, auf den wir warten in der Adventszeit. Und er ist es, bei dem unsere Fragen gut aufgehoben sind, auch die letzten Fragen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn ihr das alles seht, dann hebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels in großer Kraft und Herrlichkeit. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das ist die Botschaft dieser Adventszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.